auch für diese kostbaren Gesänge und für das, was in den Liedern zum Ausdruck gebracht wird. Wir wissen, in dieser Welt haben wir keine Sicherheit und auch keinen Frieden und auch keine Freude. Aber dieser Liederdichter sagt, sicher in Jesu Armen, sicher an seiner Brust. Ich glaube, das ist das Größte, was einem Menschen zuteil werden kann, wenn er sich weiß, in den Armen Gottes geborgen. Wenn er weiß, dass er zu ihm gehört, dass er von ihm ergriffen worden ist und dass er seine Zuflucht einzig und allein in Jesus gefunden hat. Und so sind wir froh und dankbar, dass auch wir sagen können, wenn auch Himmel und Erde vergeht, wenn auch Krieg sich erhebt, aber wir sind in ihm sicher. Sicher in Jesu Armen, sicher an seiner Brust. Ruhend in seiner Liebe, da find ich Himmelslust. Und wir sind so froh, dass wir dieses selige Wissen in uns tragen. Ich möchte, ehe wir gemeinsam beten, ein Psalmwort lesen, und zwar aus Psalm 139. Psalm 139. Vielleicht stehen wir auf, während wir das Wort Gottes lesen. Herr, du erforschest mich und kennst mich. Du weißt es, ob ich sitze oder aufstehe. Du verstehst, was ich denke von Ferne. Ob ich wandre oder ruhe, du prüfst es und bist mit all meinen Wegen vertraut. Denn ehe ein Wort auf meiner Zunge liegt, kennst du, o Herr, es schon genau. Du hältst mich von hinten und von vorn umschlossen und hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist solches Wissen für mich, zu hoch, ich vermag's nicht zu begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich auf zum Himmel, so wärst du da. Und lagert ich mich in der Unterwelt, so wärest du dort. Nehme ich schwindendes Morgenrots zum Flug und ließe mich nieder am äußersten Westmeer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich fassen. Und sprech ich, lauter Finsternis soll mich umhüllen, und Nacht sei das Licht um mich her. Auch die Finsternis würde für dich nicht Finsternis sein, vielmehr die Nacht dir leuchten wie der Tag. Finsternis wäre für dich wie das Licht. Denn du bist, der meine Nieren gebildet, mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir, dass ich so überaus wunderbar bereitet bin. Wunderbar sind deine Werke, und meine Seele erkennt das wohl. Meine Wesensgestaltung war dir nicht verborgen, als im Dunkeln ich gebildet ward, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde. Deine Augen sahen mich schon als formlosen Keim, und in deinem Buch standen eingeschrieben alle Tage, die vorbedacht waren, als noch keiner von ihnen da war. Für mich nun, wie kostbar sind deine Gedanken, o Gott, wie gewaltig sind ihre Summen. Wollte ich sie zählen, ihre sind mehr als des Sandes. Wenn ich erwache, bin ich noch immer bei dir. Möchtest du doch die Frevler töten, o Gott, und die Männer der Blutschuld, und ihr Männer der Blutschuld, weichet von mir. Sie, die von dir mit Arglist reden, mit Falschheit reden als deine Widersacher, sollt ich nicht hoffen, hassen die dich, Herr, hassen, nicht verabscheuen, die sich erheben gegen dich. Ja, ich hasse sie mit tätlichem Hass. Als Feinde gelten sie mir. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ich wandle auf trüglichem Wege und leite mich auf dem ewigen Wege. Bis dahin dieses teure und herrliche Gotteswort. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir aus der Tiefe unserer Herzen, dass wir heute Morgen wiederum vor dir stehen dürfen, als dein Volk, als deine bluterkaufte Schar, für diejenigen, die du den Preis bezahlt hast. Herr, wo sollten wir hingehen? Wir kommen zu dir, o Herr, und du hast auch heute Morgen Worte des Lebens für uns. Herr, wie dieser Psalmist sagt, und wenn er laute Finsternis um ihn umhüllen würde, dennoch würdest du mit einem Licht ihn finden und durchstrahlen. Herr, du kennst auch uns alle heute Morgen. Du erforschest mein Herz. Du erforschest unsere Herzen. Du kennst unsere Gedanken. Nichts ist vor dir verborgen. Du treuer Gott, du heiliger Gott, wir beten dich an in dieser Morgenstunde. Wir rühmen deinen herrlichen Namen. O Jesus, dir sei die Ehre und der Lobpreis, Herr. Herr, du wirst auch heute Morgen zu uns weiterreden. Du hast gestern Abend uns so herrlich gesegnet durch dein Wort, Herr. Und du hast heute Worte des Lebens, die du an uns richten wirst, o Herr. Schenk uns Gnade, dass wir aufmerken und dass wir danach tun, o Herr. Preis sei deinem Namen. Herr, ich bitte dich, segne meinen Bruder, segne dein Wort, segne alle, die gekommen sind, um dein Wort aufzunehmen, Herr. Das bitten wir gemeinsam in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Amen. Wir setzen uns. Die Sänger werden jetzt singen.
Yeah.
Anfangszeit im Herrn, dass wir, ob laut oder leise, mitsingen können und nicht nur darüber nachdenken, sondern es als ewige Gewissheit in unserem Herzen tragen, dass er uns das Heil erworben hat. Göttliche Tatsachen sind nie mehr rückgängig zu machen. Menschliche Entscheidungen stehen manchmal zur Disposition, aber das, was Gott getan hat, ist für immer getan.
Amen.
Unabänderlich. Es gibt darüber gar keine Frage. Nun, dies Wochenende steht ja unter der traurigen Nachricht, dass unser teurer Bruder Ernst Strauß heimgegangen ist. Und mir selbst geht es sehr zu Herzen. Ich habe darüber nachgedacht, es gibt Menschen, die gerne heimgehen möchten. Und man trifft sie immer mehr. Ich habe noch niemals so viele Gläubige getroffen, die davon sprechen, wenn es doch nur schon zu Ende wäre und der Herr wiederkäme, um uns heimzunehmen. So vor 20, 30 oder vielleicht auch weniger Jahren hatten noch alle große Pläne und jeder wollte noch sein Leben gestalten, jeder hatte eine Zukunft. Heute scheint die Zukunft die Wiederkunft des Herrn zu sein.
Amen.
Alles, was auf Erden ist, das scheint dazu angetan zu sein, um das Nest, in dem wir uns befinden, so stachlig zu machen, wie Bruder Brenhem es von dem Adler gesagt hat, dass wir so gerne und so bald wie möglich heraus möchten. Und auch das sind Fügungen Gottes. Täuschen wir uns nicht. Gott lässt nur geschehen das, was gut und heilsam ist.
Amen.
So singt es nicht nur ein Liederdichter, so ist es. Wir empfinden und tragen mit Schwester Strauß, mit den Söhnen, mit allen Verwandten sehr mit. Und gerade für mich hat der Karhof eine besondere Bedeutung in meinem Dienst gehabt. Und wir hatten dort herrliche Versammlungen schon in den 60er Jahren. Und es kamen Menschen von weit und breit, um das Wort des Herrn zu hören. Diese Nachricht hat mich getroffen und ich werde sicherlich eine ganze Zeit darüber innerlich betrübt sein. Aber Gott weiß alle Dinge und wir haben seine Entscheidungen zu respektieren und wünschen denen, die Leid tragen, Gottes Segen und haben ja versprochen, für sie zu beten. Und es ist manchmal sehr leicht gesagt, wir tragen mit euch, aber wenn es richtig drauf ankommt, dann sind sie es, die tragen müssen. Dann sind sie die Getroffenen. Und so geht es eigentlich jedem, dass wir schlussendlich auch mit allem, was andere helfen, doch selber tragen müssen. Aber wir haben einen, der uns trägt. Der uns trägt. Nicht nur unsere Lasten. Es kann sein, dass wir das uns Auferlegte selber tragen müssen. Das kann sein. Unser Herr gibt uns die Kraft dazu. Aber er ist es, der uns trägt, samt unserer Last. Und dafür sind wir unserem Gott sehr dankbar. Die Beisetzung wird, wie schon gestern Abend gesagt, jetzt am Dienstag um 14 Uhr in Wassertrüdingen stattfinden. Und ich kann mir vorstellen, dass sehr viele kommen und teilnehmen werden. Und es wird mir ein Vorrecht sein, dort die Beerdigungsrede zu halten. auch in der Hoffnung, dass Gott zu allen spricht, die anwesend sein werden. Das ist ja immer die Hauptsache, nicht um einen Menschen selig zu preisen, der ist ja schon selig heimgegangen, sondern die Anwesenden anzusprechen, sich vorzubereiten auf den Tag, wenn der Herr abruft oder wenn er wiederkommt. Wir sehen, dass jemand plötzlich abberufen werden kann. Und das geschieht täglich, stündlich, ja jede Minute. Und so prüfen wir uns aufs Neue selber, wie wir vor Gott abschneiden würden, wenn er uns heimholte, wenn er jetzt abrufen würde. Und da setzen wir unsere Hoffnung einzig und allein auf die Gnade. Und ich hoffe nur, dass wir das Reden Gottes recht verstehen. Es ist nicht eine Lehre, durch die wir gerettet werden, nicht eine Erkenntnis, nicht eine Gemeinde, nicht ein Glaube, sondern das Blut des Lammes allein. Alles andere gehört dazu, aber die Rettung ist im Herrn. Sie ist am Kreuz auf Golgatha geschehen. Und darüber sprechen wir ja in diesen Tagen. Und ich hoffe, dass einige die Predigt vom letzten Sonntag aus Zürich hören werden. Es ist nicht immer die gleiche Salbung, nicht immer die gleiche Inspiration, nicht immer die Worte, die einem direkt zuteil werden. Es steht ja geschrieben, dass einer, der in der Schule des Himmelreichs ausgebildet ist, der wird aus dem Schatz seines Herzens Altes und Neues hervorbringen. Es ist nicht immer eine Predigt ganz Offenbarung von Anfang bis Ende. Manches haben wir schon gewusst, anderes haben wir schon gepredigt, Neues kommt hinzu, wird uns durch den Geist lebendig gemacht und geoffenbart. Und so hilft uns der Herr immer weiter. Wenn wir zurückschauen auf all die Jahre, dann müssen wir sagen, er ist in guten und bösen Tagen mit uns gewesen. Er war treu in jeder Weise. Über ihn kann sich niemand beklagen, wirklich niemand. Im Gegenteil, jeder soll und darf sich bei ihm bedanken für seine Treue. Ehe wir nun eine Wortbetrachtung haben, auch heute Vormittag werde ich nicht predigen. Ich bin so getroffen, dass ich mich einfach selber erstmal fassen muss. Möchte ich bekannt geben, dass wir noch einige Plätze für die einmalige Reise nach Israel haben. 4, 5, 6 könnten noch mitfliegen. Die Bemerkung, die ich dazu machen möchte, es wird eine der umfangreichsten und besten Reisen sein. Und wer im Zweifel ist über den Betrag, der ist wirklich so niedrig, wie er nur sein kann. Auch zu Hause muss ja jeder essen und trinken. Und wer 14 Tage berechnet, die so zu Hause auch ausgegeben werden müssen, der wird feststellen, dass da einiges besser ist an der Israelreise als an dem, was zu Hause geboten wird. Also alle, die noch mitfliegen möchten, seid so gut, lasst es mich dann heute wissen, denn morgen muss ich es bekannt geben mit Namen und so weiter. Und dann vergehen die Tage ja sehr schnell, ihr wisst, der ganze Februar wird von Mittwoch an für Korea, für Japan, für Taiwan und für China eingeteilt sein. Das heißt, die Versammlungen sind schon alle arrangiert und geplant. Und ich hoffe auch in Hongkong, nun endlich die Sendungen in chinesischer Sprache irgendwie doch zu bekommen. Und auch darum möchte ich bitten, dass alle, denen China auf dem Herzen liegt, dass ihr dafür betet. Es ist nicht einfach, weil schon Leute, die die Botschaft glauben, aber fanatisch sind, die Sache bereits verdorben haben. Aber bei Gott ist alles möglich. Er kann immer noch Herzen lenken wie Wasserbäche. Amen. Und kann das Unmögliche möglich machen. Das haben wir erlebt, auf Schritt und Tritt. Und wie lange haben wir darauf gewartet, auch für Korea? Und ich habe nicht einen Finger krumm gemacht. Der Brief kam von dort. Der Brief kam von dort. Gott hat die Türen geöffnet. Und so sind wir dafür sehr dankbar. Bei diesem Gedanken der Erwähnung, dass wir nüchtern bleiben sollen, der ist mir in der letzten Zeit groß geworden. Je geistlicher ein Mensch ist, umso nüchterner ist er in irdischen Dingen. Jeden religiösen Menschen, der unnüchtern wird und unnüchtern handelt, der kann sich noch so geistlich gebärden. Er ist es gar nicht. Er ist verwirrt, aber nicht geistlich. Das sagte jemand, der mit Bruder Brenim oft jagen gegangen ist. Er sagte, ich war mit ihm zusammen. Er hat nicht seine Hände erhoben und Halleluja auf Schritt und Tritt gerufen. Wenn es ums Jagen ging, hat er über Jagen gesprochen. Er war ein vollkommen nüchterner Mann. In irdischen Dingen hat er irdisch gedacht, irdisch reagiert, irdisch geplant. Und wir haben so viele, die künstlich geistlich sind. Geistlicher als ein Prophet, geistlicher, wie es eigentlich das Gesetz fordert. Solche Leute kann Gott gar nicht gebrauchen. Menschen, die gesegnet werden, die einerseits in den Himmel versetzt worden sind, andererseits ganz nüchtern mit beiden Füßen auf dieser Erde stehen. Solche Menschen will Gott haben und aus uns machen. Glaubt ihr das alle? Hundertprozentig. Alles andere wird zum Unsegen für andere. Wir müssten das eigentlich schon festgestellt haben in unserem Glaubensleben, dass es unsere Unnüchternheit war, die wir manchmal als besonders geistlich betrachtet haben, wodurch wir anderen Menschen zum Unsegen geworden sind. Lasst uns doch einmal begreifen, dass Gott uns gesegnet hat, um anderen zum Segen zu werden. Und dann wird alles gut sein. Nun, ihr habt sicherlich alle den einen Vers, der mir ganz neu auffällt, auch mitgehört und vielleicht mitgelesen. Vers 20. Sie, die von dir mit Arglist reden, mit Falschheit reden, als deine Widersacher. Man kann von Gott so viel reden, dass es anderen zu viel wird. Ja. Und man kann es mit Arglist tun. Man kann es als Widersacher tun. Und ich werde ja eines Tages auch gerade über diesen Gedanken schreiben, den Paulus in 2. Thessalonicher 2 erwähnt, von dem Mann der Gesetzlosigkeit, der sich über alles erhöht, was Gott und Gottesdienst betrifft, der aber frömmer redet als alle anderen, der so salbungsvoll von Gott reden kann, von der Liebe Gottes, der davon sprechen kann, dass Christus ja in jeder Religion zu finden ist. Man kann von Gott, man kann vom Glauben, man kann von göttlichen Dingen mit Falschheit, mit Hinterlist, mit Tücke, mit Arglist reden. Eines Tages wird alles offenbar werden. Alles wird zutage treten. Auch das haben wir mitgelesen. Würde ich mich in Finsternis hüllen, so wäre die Finsternis für dich nicht finster, sondern Licht. Sondern Licht. Bei Gott ist nur Licht. Als erstes sprach er, es werde Licht. Mit der Finsternis konnte Gott überhaupt nichts anfangen. Ehe er ein Wort weiter sprach und etwas hervorrief, etwas schuf, gestaltete, ordnete, als erstes musste Licht sein. Und erst dann konnte Gott und hat Gott weitergemacht. Und so ist es auch im geistlichen Bereich. Als erstes spricht Gott sein Wort. Dadurch wird es Licht. Und dann erst bringt er die Dinge hervor, die tatsächlich in Erscheinung treten sollten. Meint ihr, dass Gott gesprochen hätte, solange die Finsternis alles eingehüllt hat? Das wäre nie Gott gewesen. Ehe Gott sagt, die Erde bringe hervor, Bäume, Pflanzen, Tiere, alles soll hervorkommen, hat er erstmal der Finsternis einen Einhalt gebieten müssen und das Licht musste hervortreten. In diesem Licht hat Gott alle Dinge ausgesprochen. Es werde Licht und es ward Licht. Und so sind wir dankbar, dass wir all diese Vergleiche im Worte Gottes haben. Sie, die von dir mit Arglist reden. Man merkt die Arglist gar nicht, ist ja irgendwo versteckt. Es sind ja alles Leute, die immer Recht haben, die noch mehr Recht haben, als überhaupt vorhanden ist. Aber ein Mensch, wie wir es gestern Abend betrachtet haben, der nach Golgatha kommt, rechtlos, heimatlos, hilflos, gottlos, hoffnungslos. Und seine Hände, wie Bruder Brenham es in einer Predigt sagt, auf das Lamm legt, wie das im Alten Testament war, dass der Opfernde sich von dem Lamm verabschiedete, hat noch seine Hände draufgelegt und gewusst, ich bin schuldig, aber das Lamm nimmt meinen Platz ein. Das Blut des Lammes fließt für mich. Wie mag er empfunden haben? Wie sollen wir empfinden, wenn wir daran denken, dass das Lamm Gottes unseren Platz eingenommen hat? Ist es da noch um Rechthaberei? Geht's da noch um irgendetwas? Und haben wir nicht vor kurzem betont, und ich glaube, ich habe es jetzt für den kommenden Rundbrief schon geschrieben, als Gott das Volk Israel befreien wollte aus Ägypten, hat er Mose und Aaron gesandt. Ein Wunder nach dem anderen geschah. Eins war größer und gewaltiger als das andere. Und der Pharao, der dachte gar nicht daran, das Volk ziehen zu lassen. Als aber das Wort gesprochen wurde und Mose es anordnete und sprach, in jeder Familie soll ein Lamm geschlachtet werden. Da war alles geschehen. Die Anordnung wurde getroffen. Zieht euch an, eure Schuhe seien fest und der Gürtel soll schon umgebunden sein, denn ihr werdet hinausziehen. Wann zog das Volk Israel aus? Als das Blut der Lämmer floss und an die Türpfosten gestrichen wurde. Ja. Es war nicht ein Weg zu Pharao mehr nötig. Nicht eine Verhandlung fand mehr statt. Die Verhandlungen waren abgeschlossen. Jetzt waren nicht Verhandlungen, jetzt hatte Gott gehandelt. Eine Heilstat geschah für das Bundesvolk Gottes im Alten Testament. Und sie zogen aus. Dasselbe ist im Neuen Testament. Mit Golgatha hat jede Verhandlung aufgehört. Lass mein Volk ziehen, das war die Ankündigung. Aber mit dem Moment, als das Lamm in dem Hause geschlachtet wurde, war es nicht mehr, lass mein Volk ziehen, sondern es zog einfach aus. Es geschah, was angekündigt worden war. Nun, Es sind eine Anzahl Bibelstellen, die mich zwar bewegen, die uns allen bekannt sind, und ich habe es gestern schon wieder gesagt, die Versammlungen stehen nur noch unter einem Leitwort: Versammle mir mein Volk, mit dem ich den Bund geschlossen habe beim Opfer. Das ist die Verantwortung, die nun auf uns ruht. Und diese Verantwortung werden wir uns nicht entziehen. Ich bin davon überzeugt, dass nicht alle versammelt werden, aber ich bin davon überzeugt, dass alle, mit denen Gott einen Bund geschlossen hat, durch Jesus Christus, unseren Herrn, sie werden versammelt werden unter dem Schall des Wortes Gottes, um ihre völlige Zubereitung und die völlige Einmütigkeit in Jesus Christus zu erreichen. Ich sage frei und offen: Niemand kann mehr tun, was er möchte. Jetzt geht es darum, den Willen Gottes zu erkennen, nicht mehr nach rechts und nach links zu schauen, sondern auf den Herrn zu schauen, der uns noch nie enttäuscht hat und nie enttäuschen wird. Und manchmal sagen die Leute: Ja, wir sind enttäuscht. Sie denken aber gar nicht daran, wie oft andere an ihnen enttäuscht gewesen sind. Ja. Es ist so einfach, den Nächsten zu sehen und sich selber ganz zu vergessen. Es ist nicht immer leicht, das eigene Ich zurückzustellen, aber Gott wird uns dabei helfen. Versammle mir mein Volk. Ich habe es nicht gesucht. Ich habe kein Reden des Herrn gesucht. Gott ist mein Zeuge. Ich habe nie gewusst, dass er reden wird. Ich habe ihn nie darum gebeten, dass er es tun soll. Ich habe keinen Einfluss auf das, was er sagt. Er ist souverän in seinen Entscheidungen, heilig in seinem Tun und in seinem Reden. Aber ich bin dem Herrn dankbar für den 28.12. 4 Uhr und 13 Minuten, als dieses gewaltige Reden des Herrn von oben, von rechts kommend, an mein Ohr oder meine Ohren drang: Versammle mir mein Volk, mit dem ich den Bund geschlossen habe beim Opfer. Ihr Lieben, das hat mich ganz neu in eine Verantwortung vor Gott und in eine Verantwortung zu seinem Volke versetzt. Wie habe ich mit Gott gehadert und habe gesagt: Ich höre auf. Wie oft habe ich gesagt: Warum muss ich weitermachen? Es sind so viele, die gern weitermachen würden. Ich will nicht mehr. Und nun geschah es. Ich kann nichts dafür. Es ist Gott, der dafür die Verantwortung trägt. Es geht jetzt aufs Ganze. Auch das habe ich euch gesagt. 7x7 Jahre sind vergangen. 49 Jahre sind vergangen. Es ist das 50. Jahr, seitdem der Herr Bruder Branham dort am Ohio-Fluss erschien. Und als die Stimme erscholl, wie Johannes der Täufer dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde: So wirst du mit einer Botschaft dem zweiten Kommen Christi vorausgesandt. Und wir haben die 70-Jahr-Wochen Daniels ja nicht ins Deutsche übersetzt, aber da spricht Bruder Branham vom Halljahr, vom Jubeljahr. Ihr Lieben, das 50. Jahr ist ein Halljahr, ein Jubeljahr. Jeder darf frei ausgehen, auch der völlig verschuldet ist. Er ist frei, er ist schuldenlos. Er darf heimkehren und seinem Gott dafür danken. Wir wissen nicht, wie lange die Zeit noch andauern wird. Eins wissen wir: Wir haben die Schwelle übertreten oder überschritten Und wir sind in die letzte Phase vor der Wiederkunft des Herrn eingetreten. Wie lange dieser Zustand oder Zeitabschnitt dauern wird, welche Entwicklung er nehmen und was alles noch geschehen wird, weiß ich nicht. Ich finde keine Worte, die Treue Gottes zu beschreiben. Ich werde mich bei ihm bedanken, wenn ich dort oben bin, und werde sagen, Herr, ich war es nicht würdig, ich war es nicht würdig, aber du hast deine Treue so unter Beweis gestellt und Gnade geübt und Barmherzigkeit, dass es mein Fassungsvermögen überschritten hat. Nun zu 2. Korinther Kapitel 3, hier steht geschrieben von Vers 6, er hat uns, oder er ist es auch, der uns tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Halleluja. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig, preis sei Gott. Wenn nun aber der Dienst, der den Tod bringt, mit seiner auf Stein eingegrabenen Buchstabenschrift solche Herrlichkeit besaß, dass die Israeliten das Angesicht Moses nicht anzuschauen vermochten, wegen des auf seinem Antlitz liegenden Glanzes, der doch wieder verschwand. Wie sollte da der Dienst des Geistes nicht eine noch weit größere Herrlichkeit besitzen? Denn wenn der Dienst, der die Verurteilung bringt, Herrlichkeit besitzt, so muss der Dienst, der die Gerechtsprechung vermittelt, in noch viel höherem Grade überreich an Herrlichkeit sein. Ja, die auch dort vorhandene Herrlichkeit verschwindet in dieser Beziehung völlig gegenüber der überschwänglichen Herrlichkeit. Denn wenn das vergängliche Herrlichkeit besitzt, so muss doch das Bleibende in einer noch viel größeren Herrlichkeit dastehen. Hier hat Paulus den Vergleich gezogen zwischen altem und neuem Bund, zwischen Mose und dem Volke Israel, der Herrlichkeit Gottes, die herabkam im alten Bunde, und der Herrlichkeit Gottes, die im neuen Bunde herabkam. Das eine war vergänglich, das andere bleibend. Das eine war auf dem Angesicht Mose, das andere auf dem Angesicht des Herrn. Und ich frage euch heute, wer ist verklärt worden vor den Augen der drei Apostel, Johannes, Jakobus und Petrus? Wo war es und wie geschah es? Dort war Christus. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Er wurde verklärt. Sein Gewand war weiß. Was war es? Mose im Alten Testament. Herrlichkeit Gottes auf seinem Angesicht, denn er hatte ja eine Aufgabe für die Gemeinde. Und es steht im Hebräerbrief geschrieben, wie Mose treu war im Hause Gottes, so ist Christus als Sohn treu in seinem eigenen Hause, und sein Haus sind wir. Und wenn schon im Alten Testament Herrlichkeit war, die auf Mose kam, wie viel mehr soll im Neuen Testament Herrlichkeit sein, die auf Christus, das Lamm Gottes, herabgekommen ist, damit dieselbe Herrlichkeit auf die Gemeinde kommen kann, durch die oder die er erlöst hat und durch seine Gnade zu Gott gekommen ist. Der Vergleich, der hier gegeben wird, soll nicht leicht genommen werden. Gott hat Paulus in besonderer Weise dazu gebraucht, diese Vergleiche zu ziehen, um uns den Unterschied vor Augen zu stellen, Hier wird uns gesagt, wenn schon der Buchstabe oder der Dienst des Buchstabens Herrlichkeit hatte, wenn die Verurteilung von Herrlichkeit begleitet war, wie soll dann die Rechtsprechung erst von der Herrlichkeit Gottes begleitet werden? Die Herrlichkeit über Mose verschwand. Die Herrlichkeit, die durch Christus kam, verschwindet nie. Sie bleibt ewig, denn sie ist verbunden mit dem, was auf Golgatha geschah. Mose war doch genauso geboren wie wir alle und lebte, wie wir alle auch leben. Gott hat ihn nur dazu gebraucht, und er war es ja, der die Weissagung aussprach: Einen Propheten wie mich wird Gott euch aus euren Brüdern erwecken. Auf den sollt ihr hören, und jede Seele, die nicht auf ihn hört, wird aus dem Volke ausgerottet werden. Wir sind nicht hier, um alttestamentlich zu reagieren oder zu denken. Wir sind hier, um die neutestamentliche Herrlichkeit Gottes, die für alle Erlösten ein für alle Mal zur Verfügung steht, zu betrachten. Und nicht nur das, sondern sie zu empfangen. Sie muss herabkommen, denn das, was mit Christus, dem Erstgeborenen, geschah, soll mit allen Erstgeborenen geschehen. Er war ja der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Gott hat uns tüchtig gemacht, und ich sage mir, er möge mich erst recht tüchtig machen zu einem Diener des neuen Bundes. Dass die Menschen, wie wir gestern Abend hier betrachtet haben, aus dem Hebräerbrief nicht mit einem Schuldbewusstsein aus der Versammlung nach Hause gehen, sondern mit der Glaubensgewissheit, dass ihre Schuld bezahlt, ihre Sünde vergeben worden ist. Ihr Lieben, ich wage heute zu sagen, dass wir zu viel Zeit vertan haben, und die Predigten haben das Resultat mit sich gebracht, das im Alten Testament aufzuweisen war. Und ich lese um derer Willen, die gestern Abend nicht da waren, doch dieses Wort aus dem Hebräerbrief, damit auch ihr wisst, wovon wir sprechen. Es sind jetzt die Dinge, um die es geht, auf die es ankommt. Wir lasen gestern wohl aus dem Hebräer, dem 10. Kapitel, Hebräer Kapitel 10. Und man muss das einmal richtig verstehen. Ich weiß nicht, ob ihr das alle erfasst habt. Ich selbst brauche ja viel Zeit dazu. Hier steht in Hebräer Kapitel 10, lasst es mich von Vers 1 lesen, um des Zusammenhangs willen. Denn weil das mosaische Gesetz nur das schattenhafte Abbild der zukünftigen Heilsgüter enthält, nicht aber die Gestalt der Dinge selbst, so ist es nimmermehr imstande, alljährlich durch dieselben Opfer, die man immer wieder darbringt, die an den Opfern Teilnehmenden ans Ziel oder zur Vollendung zu bringen. Würde man sonst nicht mit ihrer Darbringung aufgehört haben? Weil doch die Teilnehmer am Gottesdienst keinerlei Schuldbewusstsein mehr gehabt hätten, wenn sie ein für alle Mal gereinigt gewesen wären. Stattdessen tritt durch diese Opfer alljährlich eine Erinnerung an die Sünden ein. Hier haben wir den Unterschied zwischen Altem und Neuem Testament. Dort ist eine Erinnerung an die Sünden eingetreten, wenn das Opfer dargebracht wurde, und der Betreffende ging von dannen und hat sich geplagt in seinem Gewissen, weil ein Opfer für ihn an seiner Stadt dargebracht werden musste. Aber er ging mit demselben Schuldbewusstsein, ging er davon. Und im Neuen Testament ist es ganz anders. Wir kommen schuldbeladen, aber wir gehen freigemacht wieder von dannen. Wir kommen voller Sünde und wir gehen ohne Sünde wieder heraus. Wenn die Verkündigung des neuen Bundes
den Menschen in seinem sündigen Zustand lässt und keine Hoffnung bietet und die Hoffnung nicht zur Erfüllung kommt, dann haben wir die Verkündigung nicht so gebracht, wie Gott es haben möchte. Versteht ihr, was damit gemeint ist? Es soll unter der Predigt des neuen Bundes das, was auf Golgatha geschah, weitergegeben werden, doch nicht als Anschauungsunterricht oder als Diskussionsthema, sondern als göttliche Tatsache. Und wenn hier geschrieben steht, dass durch ein einziges Opfer alle für immer Gott geweiht wurden, dann dürfen wir das glauben. Ebenfalls in Hebräer Kapitel 10, es heißt hier in Vers 12, dieser dagegen hat nur ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht und sich dann für immer zur Rechten Gottes gesetzt. Nur ein einziges Opfer, nicht jedes Jahr, ein einziges Mal. Und dieses eine Opfer schloss das ganze Alte Testament und das ganze Neue mit ein. Das lese ich euch jetzt vor, damit ihr wisst, dass es steht. Hebräer 9 von Vers 15. Hier steht, und aus diesem Grunde ist er auch Mittler eines neuen Bundes, damit aufgrund eines Todes, der zum Erlass, der während der Dauer des ersten Bundes begangenen Übertretungen erfolgt ist, die Berufenen das verheißene Gut des ewigen Erbes empfangen sollten. Also nicht nur für die, die gläubig werden würden, sondern für alle, die während der Zeit des ersten Bundes ihre Opfer im Glauben dargebracht haben. Für sie ist das Opfer auf Golgatha genauso gewesen. Und deshalb hat unser Herr auch hinuntergehen können und ist am dritten Tage auferstanden und hat das Gefängnis gefangen geführt. Und mit ihm sind viele der Heiligen mit auferstanden und erschienen vielen in der heiligen Stadt. Was war es? Der Preis war auf Golgatha bezahlt. Die Hölle, der Tod, der Satan, hat keine Macht mehr ausüben können über die, für die am Kreuz auf Golgatha das Blut floss. Sie waren schon in der Hölle. Sie waren unten beim Teufel. Und der Herr hat sie herausgeholt, weil es ein Bund durch sein Blut war. Und dieses Blut und Leben floss, um diese Menschen zu erlösen und herauszuführen. Ihr Lieben, jetzt sage ich euch etwas. Wenn diejenigen, die schon vom Tode verschlungen, die schon in der Hölle waren, wenn sie herausgekommen sind, was soll dann mit dir und mit mir sein? Die Erlösung von Golgatha ist viel größer und bedeutsamer, wie wir das bis jetzt überhaupt erfasst haben. Wir haben manchmal eine Erlösung daraus gemacht, an der wir noch Nachhilfeunterricht erteilen müssen. Ihr Lieben, Gott kann uns noch helfen und Gott muss und wird uns helfen, wenn wir nur dazu tüchtig gemacht werden können. Das ist jetzt mein ganz persönlicher Wunsch. Wenn Paulus hier sagt, er ist es auch, der uns tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, dann möchte ich mich gerne da einreihen lassen und sagen, o Gott, mach du mich tüchtig zu einem Diener des neuen Bundes. Und das sollte unser aller Wunsch sein, dass jeder, der Gottes Wort hört, einfach sagt, o Gott, schenke dem Bruder, der jetzt das Wort bringt, Gnade. Sei du das Wort in seinem Munde. Lege die Gedanken, die ausgesprochen werden, jetzt in seinen Sinn und in sein Herz. Gib es ihm um unsretwillen. Und ich sage euch, wenn wir alle so verbunden in der Gegenwart Gottes sind, und Gebete zu seinem Gnadenthron emporsteigen, dann wird Gott Worte der Offenbarung und der Kraft und des Segens aus heiterem Himmel geben, wodurch uns allen Hilfe zuteil werden wird.
Amen.
Wir müssen aber in der richtigen Weise auch zum Gottesdienst kommen. Es kann sich kein Bruder etwas nehmen, es werde ihm denn von Gott gegeben. Und wenn irgendjemand meint, dass wer eine Redegabe hat, es gibt ja welche, die behaupten, sie zu haben, dann ist das nicht genug. Hier geht es nicht nur um den Begriff oder um die Sache reden zu können. Hier geht es darum, dass Gott reden kann.
Amen.
Und zum größten Teil kann Gott nur durch die reden, die selber nicht reden können.
Ja.
Die gar nicht wissen, was sie sagen sollten. Alle, die schon wissen, was sie sagen wollen, durch die kann Gott ja überhaupt nicht mehr reden. Denn sie haben ja ihr fertiges Programm und möchten es von Gott nur noch absegnen lassen. Sie kommen tatsächlich, wie das ja so schön sein kann, und sagen, Herr, hier ist die fertige Sache, gib jetzt einen Segen. Und sie lassen sie dann absegnen und schon ist die Sache getan. Das soll nicht sein. Wir haben es mit dem Volke Gottes zu tun, das durch einen teuren Preis erkauft wurde am Kreuz auf Golgatha. Und hier hat Gott das Recht, sein Volk zu fordern. Hier hat Gott das Recht, mit uns zu reden und seinen Willen kundzutun. Und dein und mein Wille ist gar nicht gefragt. Das müssen wir tatsächlich begreifen. Und dann wird uns schon zum großen Teil geholfen worden sein. Wir wissen, dass das Opfer von Golgatha ein für allemal gebracht wurde. Und dem wird niemals etwas hinzugefügt werden können. Der Gedanke, der mir mit dem Bunde noch groß geworden ist, das habe ich schon gelesen, aber ich lese es getrost noch einmal aus Hebräer 9. Hier heißt es von Vers 18, Hebräer 9 von Vers 18. Daher ist ja auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht worden, nachdem nämlich Mose jedes Gebot, wie das Gesetz es vorschreibt, dem ganzen Volke vorgetragen hatte, nahm er das Blut der Kälber und der Böcke nebst Wasser und Scharlachwolle und einem Büschel Isop und besprengte damit, wie das Buch, selbst so auch das gesamte Volk, indem er dabei ausrief, dies ist das Blut des Bundes, den Gott für euch angeordnet hat. Hier ist der Gedanke. Es waren zwei Dinge. Es war das Volk und es war Gott. Gott hat einen Bund geschlossen mit seinem Volke, hat die Worte des Bundes in das Buch schreiben lassen. Dann hat der diesen Bund vermittelte, nämlich Mose, hat dann beides mit dem Blute besprengt. Das Buch und das Volk mit dem der Vertrag Gottes, der göttliche Vertrag geschlossen wurde, beides wurde mit dem gleichen Blut besprengt. Das Volk Gottes und das Wort Gottes, beides stand unter der Besprengung des Blutes. Durch das Blut, so könnt ihr es ja nachlesen im Galaterbrief, ist ja überall ein Testament erst dann gültig und rechtskräftig, wenn der Tod dessen, der das Testament gestiftet hat, nachgewiesen werden kann. Vor dem Tode ist kein Testament rechtskräftig. Erst muss der Tod eingetreten sein. Ihr Lieben, nachdem der Herr dem Mose alles geoffenbart, alles aufgetragen, nachdem alles in das Buch geschrieben und das Volk herausgeführt worden war, standen sie da vor dem allmächtigen Gott, um diese Bundesschließung durch einen heiligen Akt vorzunehmen. Hier war das Volk, hier war das Buch. Das Blut der Besprengung wurde auf das Buch und auf das Volk getan. Von nun ab sollten diese zwei eine Einheit bilden. Das Wort, war für das Volk. Und das Volk konnte wiederum Bezug nehmen auf das Wort, das Gott zu ihnen geredet hatte. Und so war ein Bund, eine Verbindung, ein Vertrag zwischen Gott und seinem Volke entstanden. Beides unter der Deckung desselben Blutes. Ihr Lieben, das Neue Testament mit allen Verheißungen, die hier geschrieben stehen, ist durch das Blut des Lammes rechtskräftig geworden. Und alle, die zum Volke Gottes gehören, stehen unter demselben Blute des Lammes. Amen. Und sie haben ein Anrecht an allen Worten des neuen Bundes, an jedem Segen, den Gott verheißen hat. Und er wird ihn aus Gnaden schenken. Dies sind jetzt die Tage, in denen wir uns zum Vorwärtsschreiten vorbereiten müssen. Ich bin allerdings heute ein wenig erschüttert, auch noch darüber, dass ich eine Bibelstelle aufschlug, die im Moment gar nicht in dieses Konzept hineinzupassen schien. Und ich wollte sie zuschlagen und wollte sagen, Herr, das kann wohl nicht sein, dass du in dieser Weise jetzt reden willst. Wir sind doch dabei, um aufzubauen, um vorzubereiten. Und ich hatte schon zugeschlagen. Und ich schlug wieder auf. Und es war ein sehr ernstes Wort. Und das muss ich einfach weitergeben. Ich kann mich nicht darüber hinwegsetzen. Josua Kapitel 7. Hier ist die Frage im letzten Teil des 10. Verses. Was willst du nun für deinen großen Namen tun? Das ist die Frage. Was willst du nun für deinen großen Namen tun? Da antwortete der Herr dem Josua: Steh auf. Wozu liegst du da auf deinem Angesicht? Israel hat sich versündigt, denn sie haben sowohl mein Bundesgebot übertreten, das ich ihnen zur Pflicht gemacht habe, als auch Diebstahl begangen. Als auch sich etwas von dem gebannten Gut angeeignet, so haben sie sowohl einen Diebstahl begangen, als auch das Gestohlene versteckt und unter ihre eigenen Geräte getan. Daher vermögen die Israeliten jetzt vor ihren Feinden nicht mehr standzuhalten, sondern müssen vor ihren Feinden die Flucht ergreifen. Denn sie sind selbst dem Bann verfallen. Ich werde hinfort nicht mehr mit euch sein, wenn ihr das gebannte Gut nicht aus eurer Mitte wegschafft. Stehe auf, lasst das Volk sich heiligen und mache bekannt: Heiligt euch auf morgen, denn so hat der Herr, der Gott Israels, gesprochen. Gebanntes Gut befindet sich in deiner Mitte, Israel. Du wirst deinen Feinden nicht eher zu widerstehen vermögen, als bis ihr das gebannte Gut aus eurer Mitte weggeschafft habt. Nun zunächst einmal dieses Wort bis dahin. Ich habe diesen Gedanken weder gesucht, noch passte er in das, was wir ja hier vortragen. Und trotzdem meine ich, dass der Geist Gottes in besonderer Weise die Betonung darauf legt. Und ihr werdet sehen, was hier weiter noch geschrieben steht von dem babylonischen Mantel. Und es war ein sehr schöner babylonischer Mantel. Ihr könnt es ja in Vers 21 nachlesen. Und die anderen Dinge, die dort mitgenommen worden sind. Ich kann mir nicht helfen. Ich muss es heute aussprechen. Alle Dinge, die zu der babylonischen Kirche gehören, alle Überlieferungen, alle Erkenntnisse, alle Lehren, alles, was nicht zur Gemeinde des lebendigen Gottes gehört, was nicht in dieser Gesetzgebung, was nicht in diesen beiden Testamenten geschrieben steht, tut es aus eurem Herzen, tut es aus eurem Hause. Ich sage euch das als ein Wort des Herrn. Es ist ja nicht das, was ich jetzt hier vortrage. Ich habe es ja nur gelesen. Und der Herr spricht, nicht ihr, bis das aus eurer Mitte getan wird, kann ich segnen und mit euch sein. Ich wiederhole und möchte es noch deutlicher sagen. Wir leben in einer prophetischen Zeit. In dieser prophetischen Zeit hat Gott das prophetische Wort geschenkt. Viele Dinge sind korrigiert worden. Und der eine hat einige angenommen, der andere mehr, der dritte noch mehr. Und es kommt darauf an, dass wir sogar das Letzte, das uns wie die bitterste Pille sein mag in unserem Magen, dass wir die letzte Kurskorrektur bereitwillig an- und aufnehmen, dass auch nichts mehr übrig bleibt, dass sich unter diesem babylonischen Mantel noch verbergen kann, sondern dass wir das Babylonische hinaustun, um das Göttliche hineintun zu können. Und wir werden beides nicht zu vermischen vermögen. Im Gegenteil, wir werden nicht vorwärts gehen können, bis das Gott Gnade schenkt, dass wir auf den neuesten Stand der göttlichen Offenbarung in dieser Zeit gebracht werden. Und ich sage euch, das ist so, wie der Herr gesprochen hat. Und es gibt keinen Menschen, der es wagen könnte, noch den Propheten zu korrigieren oder das, was er gesagt hat, in Frage zu stellen und dann vor Gott zu bestehen. Entweder steht geschrieben, das Wort des Herrn geschah zu den Propheten also und Gott hat durch sie geredet, oder wir können alle weiter reden, wie wir wollen, und dann brauchen wir aus keiner Denomination auszutreten. Dann hätten wir überall bleiben können, wo wir waren, wenn wir nicht bereit sind, bis ans Ende den göttlichen Kurs einzuschlagen. Und wenn eine Korrektur vorgenommen werden muss, dann muss sie eben vorgenommen werden. Und sie wird uns zum Guten dienen. Ich treffe ja oft genug Menschen. Der eine, der kann das nicht annehmen, der andere kann das nicht. Und dem einen passt das nicht, was gesagt wurde, und dem dritten jenes nicht. Ihr Lieben, wir haben es jetzt nur noch mit einer ganz kurzen Zeit zu tun. Und der Ruf, das Volk Gottes zu versammeln, ist für mich eine ganz ernste Sache. Ich habe nicht gesagt bekommen, Mitläufer zu versammeln, sondern das Volk des Herrn, mit dem Gott den Bund beim Opfer geschlossen hat. Diesem göttlichen Auftrag möchte ich nachkommen, in all meiner Schwachheit, wenn nur Gott in seiner Kraft zu seinem Recht und dann mit uns zu seinem Ziel kommen kann. Dem muss ich nachkommen. Wenn ich eine Wahl hätte oder entscheiden dürfte, dann würde ich es vielleicht noch tun. Ich habe weder eine Wahl, noch habe ich eine Entscheidungsmöglichkeit. Hier, gerade zur Zeit Josuas, als es darauf ankam, war immer noch etwas da. Die Beschneidung war schon geschehen. Jetzt haben sie trotzdem nicht siegen können. Und der Herr sagt, steh ruhig auf, brauchst gar nicht weiter zu beten. Ich kann nichts tun, denn der Bann ist jetzt auf euch. Ihr habt gebanntes Gut mitgenommen. Jetzt ist das, was über den anderen war, das ist jetzt in eurer Mitte. Und weil es in eurer Mitte ist, kann ich nicht darüber hinweggehen und so tun, als wäre nichts. Erst muss das hinweggetan werden. Wenn Gott etwas anordnet und sagt, vollstreckt den Bann am ganzen Lande, aber nehmt nichts mit, was den Einwohnern gehört, dann gilt das als ein Gebot des Allmächtigen. Achan hat es übertritten und überschritten. Und was geschah? Der Aufenthalt kam. Ihr Lieben, heute ergeht die Aufforderung an uns alle, nicht länger zu deuten, was Gott geredet hat, sondern alles, was nicht mit seinem Worte und mit seinem Reden übereinstimmt, hinaus zu tun, damit Gott mit uns vorwärts gehen kann. Ich habe selbst in den vergangenen, oder nun nicht gerade in den 2, 3 vergangenen, aber früher schon, manchmal gesagt, das ist zu ernst und das ist zu ernst. Ich bekenne heute in einer Konferenz in Kenia, nicht weit von Nairobi, da habe ich mich tatsächlich stark genug gefühlt, als gesagt wurde, Bruder Brenim sagt, so und so. Und im Moment erschien es mir nicht ganz in das biblische Konzept zu passen. Und ich habe es mir herausgenommen und gesagt, Brüder, ich kann nur sagen, was in der Bibel geschrieben steht und muss euch überlassen, was ihr mit dem tut, was da gesagt wurde. Ich möchte nicht auf Einzelheiten eingehen. Und was ist geschehen? Ich habe nicht den prophetischen Blick gehabt, nicht dieses Adlerauge, diese Übersicht, die dieser Mann Gottes schon seit vielen Jahren hatte. Ich habe nur den Buchstaben gehabt und der Buchstabe hat mich und andere getötet. Wir brauchen den Geist Gottes, der den gesamten Inhalt des Wortes zusammenfassen kann und uns eine Gesamtantwort aus Gnaden geben kann, die nicht mehr einseitig ist, sondern völlig ausgewogen auf diese Zeit zugestimmt und ich möchte sagen, auf diese Zeit. Und ich sage euch, Gott hat Worte, die nie vorher zugetroffen sind, die jetzt aber auf die letzten Tage zutreffen. Ihr könnt's im ersten Timotheus, im zweiten Timotheus, im Petrus, ihr könnt's in den Worten unseres Herrn überall vernehmen, wie es in den letzten Tagen sein würde. Und so ist es auch. Was in den vergangenen Jahrhunderten nicht eintraf und nicht als Maßstab genommen werden konnte, das muss sogar heute als Maßstab genommen werden. Wir leben in den Tagen der völligen Wiederherstellung aller Dinge, die Gott von Anfang an durch den Mund seiner heiligen Propheten geredet hat. Und Gott hat noch niemals durch einen anderen Menschen geredet. Er hat nur andere Menschen, die er dazu verordnet hat, gebrauchen können, um das Reden Gottes weiterzugeben. Und ihr werdet bis zu meinem letzten Tage nicht hören, dass ich eine eigene Offenbarung von Gott empfangen habe. Das wird niemals der Fall sein. Aber ihr werdet mich sagen hören oder weitergeben hören, was Gott geredet und geoffenbart hat. Wenn wir glauben, was die Heilige Schrift sagt, dass in den Tagen der Stimme des siebenten Engels das Geheimnis Gottes zum Abschluss gekommen ist, wie er es seinen Knechten, den Propheten, zuverlässig geoffenbart hat, zuverlässig, nicht fragwürdig, völlig zuverlässig und gewiss hat Gott die Dinge geoffenbart.
Amen.
Aber es gibt Menschen, die einfach dies und jenes missverstehen und andere halten an Überlieferungen fest. Tut alles, und ich will mich das selber noch weiter prüfen, tun wir alles hinaus, was nicht zum Inhalt des Wortes Gottes gehört. Alle Überlieferungen, alle Ansichten, tun wir alles Babylonische heraus. Denn Babylon ist verflucht. Und wer babylonisches Zeug in seinem Herzen und Hause hat, der steht unter einem Fluch. Und das muss hinaus, ein für alle Mal. Warum sagt es in der Heiligen Schrift, flieht, flieht von Babylon, damit ihr keinen Anteil habt an ihren Sünden und an dem Strafgericht, das über sie kommen wird. Wir können das so schön lesen und sagen, ganz wohlgefällig, ja, ich gehöre ja nicht zur römischen Kirche. Also bin ich ja überhaupt nicht in Babylon. Ich bin so frei, wie es nur sein kann. Wenn das nur stimmen würde, wollten wir alle mit jedem jauchzen, bei dem es zutrifft. Und ich frage euch heute, und da üben wir keine Kritik, es ist nur eine Feststellung. Ist nicht in der Reformation viel aus Babylon mit rübergenommen worden? Ist nicht in jeder weiteren Erweckung, die kam, immer wieder etwas mit rübergenommen worden? Und ist es nicht auch seit der Erweckung, die um die Jahrhundertwende kam, ist es nicht mit hinübergenommen worden? Und ich hoffe, dass ich noch die Daten finde. Ich hatte sie mir alle aufgeschrieben, wollte sie auch in einem Rundbrief bringen von der Ausgießung des Heiligen Geistes in Los Angeles. Und nur einige Tage vor dem gewaltigen Erdbeben in San Francisco, das ja eins der größten war, geschah die mächtigste Ausgießung. Und mir kam der Gedanke, da wo Millionen Menschen sind, wo Pfingstgemeinden sind, die 4.000, 5.000 Sitzplätze in ihrem Hause haben. Es gibt keinen Ort in der Welt und keine Gegend wie die Westküste Amerikas von Los Angeles hoch so. Millionen Menschen des vollen Evangeliums, Millionen über Millionen. Gerade in der Stadt war es, als Bruder Branham stand und der Geist Gottes über ihn kam und er sagt, Los Angeles, Los Angeles, die du den Namen nach dem Begriff der Engel trägst, du hast dich erhoben bis in den Himmel und wirst hinuntergetan werden in die Hölle. Was war es? Es ist alter Sauerteig mitgenommen worden bis auf den heutigen Tag. Und die Menschen werden verzaubert und sind unter einem Bann, weil sie dieselbe Lehre mitgenommen haben. Die können alle ihre Hände erheben und singen und jauchzen. Und was macht der Teufel? Der lacht und er sagt, euch hab ich alle, euch hab ich alle. Ihr trägt das gleiche Kennzeichen, ihr habt die gleichen Dinge als eure Lehren übernommen. Ihr Lieben, die Zeit ist ernst geworden. Sehr, sehr ernst. Jetzt kommt die Entscheidung, wer weitergehen möchte wie bis jetzt. Denn jeder hat ja Recht und so viel Recht, wie man hat, so viel gibt es eigentlich gar nicht. Aber wie dem auch sei, ich bin dahin gekommen zu sagen, Herr, nur du hast Recht. Du behältst Recht, wenn man mit dir rechtet, sagt der Psalmist an einer Stelle. Gott behält Recht in allen Dingen. Und das müssen wir ihm einräumen und es ihm über uns gestatten, dass er es auch ausübe. Josua, steh ruhig auf, dringe nicht weiter in mich hinein. Es ist verbanntes Gut und da ist der schöne Mantel Babylons, der so alles überdeckt, unter dem Gold und Silber und alles Mögliche an kostbaren Schätzen verborgen ist. Ihr Lieben, das, was den Menschen als sehr kostbar gilt, muss auch geprüft werden, ob es kostbar ist in den Augen Gottes. Was nützt es dir und mir, wenn wir eine Sache so krampfhaft festhalten und sie nicht preisgeben wollen, wenn sie gar nicht von Gott ist? Dann lass sie doch aus deinen Händen fallen und sage, mein Herr, du hast uns in dieser Zeit gnädig angesehen, hast mit uns vom Himmel her geredet, hast uns zurechtbringen wollen. Nun sind wir im Begriff, die letzte Marschroute anzutreten, die letzte Etappe hinter uns zu bringen. Hilf mir, hilf uns allen. Nur das kann doch unser Gebet sein. Wir können so nicht weitergehen. Gott ist derselbe. Sein Wort stimmt. Er hat den Bund mit uns gemacht. Und wenn die biblischen Versammlungen nicht offenbar werden können, dann liegt das nicht an Gott, dann liegt das an uns. Und dann müssen wir zu Gott kommen und sagen, Herr, hilf uns, mir persönlich, uns allen. Wo wir was noch haben, das nicht in dein Programm hineingehört. Etwas, auf dem der Bann lastet. Es sind Menschen, die suchen manchmal den Bann da, wo er gar nicht ist, weil sie dies oder jenes getan haben. Es geht heute um die Gemeinde des Herrn, die unter dem Blut des Bundes ist. Aber auch da kann Gott nicht hinwegsehen, wenn Satan ein Anrecht hat. Und Satan hat nur da ein Anrecht, wo von ihm inspirierte Lehren, Deutungen und Auslegungen von uns geglaubt werden. Da hat er ja seinen Samen hineingelegt. Der Originalsame ist das Wort Gottes. Und der Same des Feindes, der ja dem Herrn hinterherging und gestreut hat, das ist eben ein ganz anderer Same. Und hier müssen wir unterscheiden und sagen, Herr, hilf uns, dass wir es erkennen. Wo ist unser Stand? Wie denkst du darüber? Was sagst du? Wie sieht dein abschließendes Urteil aus? Und so wird Gott uns helfen. Alles, was unter dem Bann ist, alles, worauf ein Fluch ruht, hinauszutun und sagen, Herr, hier bin ich. Was hat Paulus an die Korinther in 1. Korinther 5 geschrieben? Und damit komme ich jetzt zum Schluss. Hier sagt er in einer ganz ernsten Sprache von Vers 6, euer Ruhm ist nicht schön. Wisst ihr nicht, dass schon ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig werdet. Ihr seid ja doch frei von allem Sauerteig. Denn es ist ja auch unser Passahlamm geschlachtet worden, Christus. Darum lasst uns Festfeier halten. Nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Schlechtigkeit und Bosheit, sondern im Süßteig der Lauterkeit und Wahrheit. Das ist doch ein Wort des Herrn. Und darauf müssen wir eingehen. Was war's, als die Jünger hingehen wollten, um Brote zu kaufen und so weiter, und die Pharisäer kamen da auch zur Sprache. Und die Jünger hatten den Herrn nicht ganz verstanden. Und plötzlich sagt er, auf den Sauerteig angesprochen, dass er damit die Lehre der Sadduzäer und der Pharisäer meint. Und sagt, hütet euch vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Ihr Lieben, es gibt ja im Moment keine einzige Glaubensgemeinschaft, die sich diesen ehrwürdigen Titel aneignen würde, Pharisäer oder Sadduzäer zu sein. Und wenn, dann haben sie alle einen anderen Namen gewählt. Aber es geht hier doch um die Sache. Es geht um die Sache. Alter Sauerteig sind alte Lehren, die nicht mit dem Neuen, das Gott geschenkt hat, übereinstimmen. Und so müssen wir der Aufforderung Gottes nachkommen und alles Alte, alle alten Überlieferungen hinweg tun und müssen ein neuer Teig durch und durch werden. Wie es hier heißt, ein Süßteig der Lauterkeit und der Wahrheit. Das kann Gott allein aus Gnaden schenken. Ihr wisst, und das haben wir sicher auch geschrieben, ich komme auch zum Schluss, und wenn ich ein Wort des Herrn noch lese, ich nehme alles vor, und wie es kommt, das müssen wir dann ebenso alle hinnehmen. Hier steht es in Markus Kapitel 7, in Vers 7. Doch vergeblich verehren sie mich, weil sie Menschengebote zu ihren Lehren machen. Vergeblich verehren sie mich, weil sie Menschengebote zu ihren Lehren machen. Markus 7, Vers 7. Soll der Herr noch deutlicher mit uns reden? Alles, was Menschenlehren sind, alles, was Überlieferungen von Kirchen und Freikirchen sind, alles, was Religion bedeuten oder sein kann oder ist, lasst uns da mal eine Prüfung vornehmen, ob es sich also verhält, wie es hier geschrieben steht. Die zu Berea, die waren klüger, sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich also verhielt. Und wir haben in dieser Zeit das große Vorrecht, Gottes abschließendes Reden in jeder Weise zu hören. Und da bedarf es wirklich niemandem mehr, der noch etwas hinzufügen könnte. Gott hat nichts vergessen. Er hat alles gesagt, was gesagt werden musste. Vergeblich verehren sie mich, weil sie Menschensatzungen zu ihren Lehren machen. Was nützt alle Verehrung, was nützt alle Anbetung, wenn Menschen in der babylonischen Gefangenschaft sind? Ja, sie mögen ruhig aus der Gefangenschaft gegangen sein, haben aber manches mit eingesteckt und es befindet sich in ihrer Mitte und schon kann Gott nicht mehr weitergehen. Ihr Lieben, die Aufforderung gilt, versammle mir mein Volk, mit dem ich den Bund geschlossen habe beim Opfer. Aber auch das gehört dazu, dass wir uns einer Selbstprüfung unterziehen und sagen, Herr, lass uns Gnade finden vor deinem Angesicht und bringe uns in völlige Übereinstimmung mit deinem Worte. Und dann wird der Herr so mit uns sein, wie er es verheißen hat. Glaubt ihr das alle? Hundertprozentig. Hundertprozentig. Die Zeit geht zu Ende. Ihr habt es mich nie in den 60er oder 70er Jahren sagen hören. Ihr werdet es mich jetzt immer wieder sagen hören. Die Zeit geht zu Ende. Das Kommen des Herrn ist ganz nahe gerückt. Wir wollen uns aufmachen, unserem Herrn zu begegnen, nicht im Alleingang, sondern gemeinsam. Bis der Letzte hinzugetan, bis alles biblisch und göttlich geordnet und eine Versiegelung mit Heiligem Geist stattgefunden hat, dass der göttliche Same des Wortes in deinem und in meinem Herzen hervorkommen kann. Und so wird das Wesen Jesu mit allem, was dazugehört, ebenfalls hervorkommen, ohne deine und meine Anstrengung. Es wird das Werk Gottes aus Gnaden sein. Gelobt sei sein heiliger Name. Amen. Amen.